Eigentlich hätte Schemen in dieser Nacht in dem Bett im anderen Zimmer schlafen wollen, doch er döste im Sessel neben Alex Bett ein. Sehr früh am Morgen, auf seiner Uhr, die neben dem Revolver auf dem Nachttisch lag, sah er, dass es 2:30 Uhr war, wurde er von Alex geweckt. Sein Bruder hatte sich halb aus dem Bett gestemmt und sah, die Augen weit aufgerissen, verstört umher. »Unten schlägt jemand ein Fenster ein«, formte er mit den Lippen. Schemen nickte. Er stand auf und nahm den Revolver vom Tisch. Die Waffe lag schwer in seiner linken Hand, ein unvertrauter Gegenstand. Die Augen auf Alex' Gesicht gerichtet, wartete Schemen. Sie kannten sich in dem Gästezimmer aus, der Eindringling jedoch nicht. Er nahm die Hand seines Bruders und legte sie auf seinen Oberschenkel. »Wenn du hörst, dass er das Zimmer betritt, gib ein Zeichen«, sagte er, und Alex nickte. Alex' einzelner Stiefel stand auf dem Boden. Schemen nahm die Waffe in die rechte Hand, hob den Stiefel mit der linken auf und blies die Lampe aus. Es schien unendlich lange zu dauern. Sie konnten nichts anderes tun, als bewegungslos in der Dunkelheit zu warten. Schließlich wurden die gelben Ritzen zwischen Tür und Rahmen schwarz. Der Eindringling hatte die Lampe im Gang gelöscht, damit sich seine Silhouette nicht im Türrahmen abzeichnete. Gefangen in der vertrauten Welt vollkommener Stille, spürte Schemen einen Luftzug, als der Mann die Tür öffnete. Und Alex' Hand drückte auf sein Bein. Er warf den Stiefel quer durchs Zimmer an die gegenüberliegende Wand. Er sah das zweifache gelbe Aufblitzen, eins nach dem anderen, und versuchte, mit dem schweren Navy-Revolver rechts neben die Flammenzungen zu zielen. Als er am Abzug zog, bäumte sich der Revolver in seiner Hand auf, und er nahm ihn in beide Hände, bevor er wieder und wieder schoss. Die Erschütterung der Explosionen in seinen Händen und Armen, die Feuerblitze in seinen Augen, den Atem des Teufels in seiner Nase. Dann war die Munition verbraucht. Er stand da, nackt und verletzlich wie nie in seinem Leben, und wartete auf den stechenden Schmerz einer Kugel. »Bist du in Ordnung, Bigger?« rief er schließlich, wie ein Narr. Konnte er doch die Antwort nicht hören. Er tastete auf dem Tisch nach den Streichhölzern und zündete mit unsicheren Händen die Lampe wieder an. »Bist du in Ordnung?« fragte er Alex noch einmal. Doch der deutete nur auf den Mann am Boden. Schemen war ein armseliger Schütze. Hätte der Mann andere Bedingungen gehabt, hätte er sie vermutlich beide erschossen. Doch er hatte sie nicht gehabt. Schemen ging vorsichtig auf ihn zu, wie auf einen erlegten Bären, dessen Tod nicht ganz sicher ist. Überall sah er Spuren seines ungeübten Schießens, Löcher in der Wand, zersplitterte Bodendielen. Die beiden Schüsse des Eindringlings hatten den Schuh verfehlt, aber den Aufsatz von Mrs. Clays Ahornkommode zerstört. Der Mann lag wie schlafend auf der Seite. Ein fetter Soldat mit einem schwarzen Bart, einen überraschten Ausdruck im leblosen Gesicht. Ein Schuss hatte ihn ins linke Bein getroffen, genau an der Stelle, an der Schemen Alex amputieren musste. Eine andere Kugel steckte in der Brust, direkt über dem Herzen. Als Schemen die Halsschlagader befühlte, war zwar die fleischige Kehle noch warm, aber von einem Puls war nichts mehr zu spüren. Schemen fühlte sich wie erstarrt, doch nicht vor Kälte. Er hatte schon Patienten verloren, obwohl er der Meinung gewesen war, sie retten zu können, und es hatte ihn immer tief bekümmert. Aber noch nie zuvor hatte er einen Menschen getötet. Er war zu früh am Telegrafenamt und musste warten, bis es um 7 Uhr geöffnet wurde. Dann schickte er eine Nachricht an Nick Holden ab. »Habe einen Soldaten in Notwehr getötet. Bitte verbürgen Sie sich bei den zivilen und militärischen Behörden von Elmira für meinen Charakter und den von Alex Bledsoe Cole. In Dankbarkeit Robert J. Cole.« Danach ritt er direkt zum Büro des Sheriffs und meldete die Tat. In kürzester Zeit war Mrs. Clays Haus überfüllt. Der Sheriff, ein untersetzter, grauhaariger Mann, litt an morgendlichen Verdauungsstörungen. Er runzelte gelegentlich die Stirn und rülpste häufig. Begleitet wurde er von 2 Deputies. Seine Benachrichtigung der Army hatte 5 Soldaten auf den Plan gerufen, einen Lieutenant, 2 Sergeant und 2 Gemeine. Eine halbe Stunde später kam Major Oliver P. Poole, ein dunkelhäutiger Offizier mit einer Brille und einem dünnen schwarzen Schnurrbart. Alle richteten sich nach ihm. Es war offensichtlich, dass er das Sagen hatte. Oben im Schlafzimmer untersuchte Major Poole die Einschussstellen im Boden, in den Wänden, der Kommode und der Leiche des Soldaten. Sie können ihn nicht identifizieren, Dr. Cole? Ich habe ihn noch nie gesehen. Glauben Sie, dass er Sie berauben wollte? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nur, dass ich im dunklen Zimmer einen Stiefel an die Wand geworfen habe, er auf das Geräusch hin geschossen hat und ich auf ihn geschossen habe. Haben Sie in seine Taschen gesehen? Nein, Sir. Der Major tat es und legte den Inhalt der Taschen des fetten Soldaten auf die Decke am Fußende des Bettes. Viel war es nicht. Eine Dose Clocktime-Schnupftabak, ein zusammengeknülltes schmutziges Taschentuch, $17.38, sowie ein Urlaubsschein der Armee, den Poole las und dann Shaman gab. Sagt Ihnen der Name irgendetwas? Der Urlaubsschein war ausgestellt für Sergeant Major Henry Bowman Korff, Headquarters U.S. Army Eastern Quartermaster Command, Elizabeth, New Jersey. Shaman las den Schein und schüttelte den Kopf. Ich habe den Namen noch nie gelesen oder gehört, konnte er aufrichtig sagen. Aber als er dann einige Minuten später die Treppe hinunterging, merkte er, dass dieser Name in ihm unerfreuliche Erinnerungen wachrief. Auf halbem Weg nach unten wusste er, warum. Nie wieder würde er nun darüber nachgrübeln müssen, wie es sein Vater bis zu seinem Tod getan hatte, was mit dem dritten Mann geschehen war, der an dem Morgen, als Makwa Ikwa vergewaltigt und getötet wurde, aus Holden's Crossing geflohen war. Nun musste er nicht mehr nach einem Fettwanst namens Hank Korff suchen. Hank Korff hatte ihn gefunden. Während Poole Shaman verhörte, befragte der Lieutenant im Wohnzimmer Alex. Gleichzeitig durchsuchten die Gemeinen und die Deputies des Sheriffs den Stall und das Haus, sie öffneten Shamans Gepäck und leerten Schubladen und Schränke. Von Zeit zu Zeit unterbrachen die beiden Offiziere die Verhöre, um sich zu besprechen. Nach dem Mittagessen wurden die Plätze getauscht, der Major verhörte nun Alex und der Lieutenant Shaman. Gegen 3 Uhr nachmittags verlangte Shaman zur Verärgerung der Offiziere eine Unterbrechung und wechselte, vor Publikum, den Verband an Alex Stumpf. Am Spätnachmittag gingen die Männer. Das Haus war nun wieder angenehm leer, aber es herrschte auch eine Atmosphäre der Unsicherheit und des Verletztseins. In dieser Nacht schlief er ein wenig. Am nächsten Morgen kamen weder der Sheriff noch seine Leute, aber die Soldaten waren schon da, ehe Shaman das Frühstücksgeschirr aufgeräumt hatte. Zunächst sah es so aus, als würde dieser Tag genauso verlaufen wie der vorangegangene. Doch dann klopfte ein Mann an die Tür, der sich als George Hamilton Crockett, stellvertretender Kommissar für Indianerangelegenheiten, aus Albany vorstellte. Er unterhielt sich lange mit Major Poole und überreichte ihm einen Stapel Papiere, in denen sie im Verlauf des Gesprächs immer wieder blätterten. Dann packten die Soldaten ihre Sachen zusammen und zogen ihre Mäntel an. Angeführt von dem mürrischen Major Poole verließen sie das Haus. Mr. Crockett blieb noch eine Weile und unterhielt sich mit den Cole-Brüdern. Er erzählte ihnen, dass sein Büro mit Telegrammen aus Washington förmlich bombardiert worden sei. Sie haben nichts zu befürchten. Die Beweislage ist zu eindeutig. Sergeant Major Korffs Pferd wurde im Wald angebunden gefunden. Die Fußabdrücke des Mannes im Schnee führten vom Pferd zum Fenster an der Rückwand des Hauses. Das Glas war zerbrochen, das Fenster wurde offen gelassen. Als sie seine Leiche untersuchten, hielt er noch die Waffe in der Hand, aus der 2 Schüsse abgegeben worden waren. Wenn in Kriegszeiten die Gemüter erhitzt sind, kann es schon passieren, dass bei einer nicht allzu sorgfältigen Ermittlung in einem solchen Fall die Eindeutigkeit der Beweislage übersehen wird, aber nicht, wenn einflussreiche Kreise sich für den Fall interessieren und eingehend mit ihm beschäftigen. Crockett lächelte und richtete herzliche Grüße des Honorable Nicholas Holden aus. Der Kommissar hat mich gebeten, ihn zu versichern, dass er persönlich nach Elmira kommt, falls er gebraucht wird. Ich bin froh, ihm nun versichern zu können, dass eine solche Reise unnötig ist, sagte er. Am nächsten Morgen schickte Major Poole einen seiner Sergeant mit der Nachricht, die Cole-Brüder würden gebeten, Elmira bis zum offiziellen Abschluss der Untersuchung nicht zu verlassen. Auf die Frage, wann das der Fall sein werde, antwortete der Sergeant nicht unhöflich, dass er das nicht wisse. Also blieben sie weiter in dem kleinen Haus. Mrs. Clay hatte sofort erfahren, was passiert war, und kam vorbei, um sich den Schaden anzusehen. »Ich kümmere mich darum, dass sie repariert und das Haus wieder in Ordnung gebracht wird«, sagte Shaman. »Können Sie mir einen Schreiner empfehlen?« Es dauerte eine Woche, bis die Reparaturen ausgeführt waren. Nach 3 Wochen hatte Alex Gewicht zugelegt. Er sah jetzt besser aus, konnte es aber kaum mehr erwarten, wegzukommen, und so waren sie beide erleichtert, als Poole sie endlich wissen ließ, dass sie abreisen könnten. Shaman hatte Alex Zivilkleidung gekauft. Er half ihm beim Anziehen und steckte ihm das linke Hosenbein hoch, damit es ihn nicht störte. Alex versuchte, mit Hilfe seiner Krücken zu gehen, hatte aber Schwierigkeiten. »Ich komme mir ganz einseitig vor, weil jetzt zu viel von dem Bein weg ist«, sagte er. Doch Shaman erwiderte, er werde sich daran gewöhnen. Sie fuhren auf einer nördlicheren Route nach Hause als auf der, die Shaman nach Elmira geführt hatte. Shaman zog es vor, über Chicago anstatt über Cairo zu reisen, denn er glaubte nicht, dass der Mississippi bei ihrer Ankunft in Illinois schon eisfrei sein würde. Es war eine beschwerliche Reise. Das unaufhörliche Rütteln der Waggons bereitete Alex starke Schmerzen. Unterwegs mussten sie häufig umsteigen, und jedes Mal musste Shaman seinen Bruder auf den Armen von einem Zug zum anderen tragen. Außerdem waren die Züge fast nie pünktlich. Mehrmals wurde der Zug, in dem sie fuhren, auf einem Nebengleis abgestellt, um einen Truppentransport vorbeizulassen. Einmal schaffte es Shaman, für etwa 50 Meilen Polstersessel in einem Salonwagen zu ergattern, doch meistens saßen sie auf den harten Holzbänken der gewöhnlichen Abteile. Als sie Erie in Pennsylvania erreichten, hatte Alex weiße Flecken in den Mundwinkeln und Shaman wusste, dass sein Bruder nicht mehr weiterreisen konnte. Er mietete ein Hotelzimmer, damit Alex sich eine Weile in einem weichen Bett ausruhen könnte. Beim Verbandwechseln an diesem Abend begann er, Alex einiges von dem zu erzählen, was er aus dem Tagebuch seines Vaters erfahren hatte. Er berichtete ihm von dem Schicksal der 3 Männer, die Makwa Ikwa vergewaltigt und ermordet hatten. »Ich glaube, es war meine Schuld, dass Henry Korff hinter uns her war. Damals in dem Asyl in Chicago, in dem David Goodnow verwahrt wird, habe ich zu viel über die Mörder gesagt. Ich habe nach Hank Korff gefragt. Und ich habe wohl den Eindruck hinterlassen, als wäre ich hinter ihnen her. Zweifellos hat man Korff gewarnt, und der hat beschlossen, uns zu beseitigen.« Alex schwieg einen Augenblick und sah dann seinen Bruder mit besorgtem Gesicht an. »Aber Shaman, Korff wusste, wo er uns suchen musste. Das bedeutet, jemand in Holden's Crossing muss ihm verraten haben, dass du nach Elmira abgereist bist.« Shaman nickte. »Das geht mir auch schon lange im Kopf herum«, sagte er leise.